Ich weiß nicht, ob einige von euch sich noch dran erinnern. Ungefähr vor einem Jahr haben wir eine Taufe gefeiert und wir haben zu dieser Taufe über Römer 12, Vers 1 und 2 nachgedacht. Und deswegen habe ich letzte Woche gedacht, das wird ja eine entspannte Woche für mich. Copy-Paste-Predigt vom letzten Mal, von letztem Jahr. Und als ich dann das Predigtskript geöffnet habe und mir die Predigt so durchgelesen habe, habe ich gedacht, nee, kann ich unmöglich halten. Und es heißt nicht, dass ich damals was Falsches gesagt habe, aber ich musste die Predigt komplett neu schreiben. Wir sind jetzt in dem letzten Jahr zusammen durch diese 11 Kapitel des Römerbriefes durchgegangen. Und das war wieder sehr anschaulich für mich, wie unsere Kenntnis oder unsere Erkenntnis über den Kontext unser Verständnis einzelner Aussagen beeinflusst oder verändert. Unsere Erkenntnis des Kontextes entscheidet maßgeblich, wie wir einzelne Aussagen der Bibel verstehen. Und deswegen wollen wir uns heute im Licht der ersten 11 Kapitel diese zwei Verse aus Römer 12 anschauen. Und ich lese uns diese Verse einmal vor. Da sagt Paulus: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Letzten Sonntag haben wir zusammen über die letzten Verse aus dem Kapitel 11 nachgedacht. Paulus hat im Verlauf der ersten 11 Kapitel gezeigt, wie Juden und Heiden im Ungehorsam eingeschlossen sind und durch Gottes Erbarmen gerettet werden. Und insbesondere in den letzten drei Kapiteln, in Kapitel 9 bis 11, hat Paulus sowohl Juden als auch Heiden gedemütigt, um sie zusammen auf diese eine Stufe zu stellen und zu dieser Erkenntnis zu führen, dass wir selbst zu unserer Errettung nichts beitragen konnten und deswegen auch keinen Grund haben, uns über den Nächsten zu erheben. Und mit dieser Botschaft demütigt Paulus sowohl Juden als auch Heiden, um Einheit zwischen beiden zu schaffen. Juden und Heiden sollen sich nicht in ihrem Hochmut über den anderen stellen, sie sollen nicht sich selbst verherrlichen, sie sollen mit einem Sinn und mit einem Mund gemeinsam den Herrn verherrlichen. Das war das Ziel von Paulus oder ist das Ziel von Paulus mit dem Römerbrief. Und deswegen endet Kapitel 11 mit diesem Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Paulus rühmt Gott für sein Handeln in seiner Errettung. Und das ist das Ziel, wozu er die Römer oder jede Gemeinde auffordern möchte. Wir müssen durch die Erkenntnis der Erbarmungen in ein gemeinsames Lob eingestimmt werden, um Gott gemeinsam anzubeten. Das war so im Groben die letzte Predigt. Wir haben jetzt mit diesen 11 Kapiteln sehr ausführlich über die Theologie der Errettung nachgedacht und es ist für mich persönlich eine unheimlich gewinnbringende Zeit gewesen, so ausführlich über dieses Thema nachzudenken. Und ich bin der Meinung, dass es auch für uns als Gemeinde oder für grundsätzlich jede Gemeinde eine unheimlich wichtige Grundlage ist für alles, was wir in der Gemeinde tun. Und als ich vor einem Jahr angefangen habe mit dem Römerbrief, da habe ich die Frage gestellt in der Einleitung, warum muss Paulus einer Gemeinde, die aus Gläubigen besteht, das Evangelium schreiben? Wir fragen uns da, das sind doch schon Gläubige, die sind doch schon gerettet, warum muss ich sie noch einmal evangelisieren? Martin Luther hatte damals gesagt, das Evangelium ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Für die Ungläubigen ist das Gesetz. Das ist für unsere evangelikalen Ohren eine steile Aussage, aber sie ist richtig. Und wir werden heute sehen, warum wir Gläubigen, warum wir als Gemeinde die Lehren des Evangeliums benötigen. Der Vers 1 in Römer 12 ist wie so ein Scharnier zwischen den beiden Teilen des Römerbriefes, zwischen dem theologischen Teil und diesem praktischen Teil, den wir jetzt beginnen werden. Paulus hat in Römer 11, Vers 36 mit einem Amen geendet, was den Abschluss dieses Teils markiert. Trotzdem ist sein Brief nicht zu Ende. Die Lehren des Evangeliums sind nicht dafür da, damit die Theologen Stoff zum Diskutieren haben, sondern Paulus verfolgt eine sehr konkrete Absicht mit diesen Wahrheiten. Wir tun also gut daran, diese Grundlage zu studieren und zu verstehen, um sie dann richtig anzuwenden. Und das ist die Absicht von Paulus mit diesen 11 Kapiteln. Und diese Absicht zeigt sich jetzt in Kapitel 12 ab Vers 1, wo Paulus schreibt: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Paulus beginnt mit den Worten: Ich ermahne euch nun. Paulus richtet jetzt also eine Ermahnung an die Gläubigen in Rom, und dieses Wort nun, es impliziert, dass Paulus jetzt auf etwas Vorangegangenes aufbaut, dass diese Ermahnung jetzt auf das Vorhergesagte aufbaut. Paulus sagt damit: Nachdem ich euch jetzt das alles erklärt habe in den ersten 11 Kapiteln, ermahne ich euch jetzt durch die Erbarmungen Gottes. Schlachter sagt: Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Man kann auch sagen: Bei dem Erbarmen Gottes. Und wenn wir hier dieses Wort Erbarmen lesen, dann erinnern wir uns sofort an die vorangegangenen Verse. Gerade zum Ende von Kapitel 11 hat Paulus gesagt, dass Gott alle in den Unglauben eingeschlossen hat, damit er sich aller erbarme. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass diese Aussage zusammenfassend für die ersten 11 Kapiteln steht. Wir erinnern uns an die Aussage aus Kapitel 9, wo Paulus zitiert hat, wie Gott zu Mose gesagt hat: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Paulus hat also in den 11 Kapiteln das Erbarmen Gottes über hilflose Sünder beschrieben, und auf dieses Erbarmen nimmt Paulus jetzt Bezug und ermahnt die Römer zu etwas. Heißt, wenn Paulus hier schreibt, dass er die Römer durch die Erbarmungen Gottes ermahnt, heißt das so viel wie: Ich ermahne euch durch Kapitel 1 bis 11. Das ist die Grundlage meiner Ermahnung. Paulus wird die Römer jetzt im Folgenden zu einem heiligen Wandel ermahnen. Er wird sie dazu ermahnen, ihr Leben zu opfern. Er wird sie dazu ermahnen, dieser Welt nicht gleichförmig zu sein. Er wird sie dazu ermahnen, ihr Denken erneuern zu lassen. Und das alles durch die Erbarmung Gottes. Heißt, durch das Erbarmen Gottes, welches Paulus uns in der Errettung gezeigt hat, sind wir also angehalten, diesen Ermahnungen zu folgen. Paulus sagt hier im Vers 1, dass das Befolgen dieser Ermahnung unser vernünftiger Gottesdienst ist. Und dieses Wort für vernünftig, es heißt im Griechischen Logikos, was uns sagt, dass das Befolgen dieser Ermahnung nur logisch ist oder eine logische Konsequenz aus dem Vorhergesagten. Ein heiliger Lebenswandel ist eine logische Konsequenz aus den Lehren des Evangeliums. Paulus hat den Römern also 11 Kapitel Theologie der Errettung zugemutet, weil dies offensichtlich nötig ist, damit uns der heilige Wandel logisch wird, vernünftig erscheint. Und deswegen hat Martin Luther gesagt, das Evangelium ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Das Evangelium liefert den Gläubigen eine Grundlage für ihren Wandel in der Heiligung. Überleg dir mal jetzt bitte, was das für uns als Gemeinde bedeutet. So viele Gemeinden streben Wachstum in der Heiligung an, so viele Leiter von Gemeinden, sie wünschen sich Wachstum in den Gemeinden, sie wollen Absonderung von der Welt in der Gemeinde fördern. Sie wollen die Gesinnung der Gemeinde erneuern, sie wollen, dass ihre Gemeinde mündig wird und den Willen Gottes erkennt, wie wir es hier lesen. Sie wollen, dass ihre Gemeinde hingegeben dem Herrn dient. Und genau das wollte Paulus auch. Das war das Ziel von Paulus. Aber wie erreicht Paulus das Ziel? Er erreicht es durch die ersten 11 Kapitel des Römerbriefes. Paulus belehrt die Römer sehr ausführlich, wie Juden und Heiden durch das Handeln Gottes gerettet werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Römer 12, Vers 1 und 2 lese, da ging es mir schon immer, seitdem ich im Glauben bin, so, dass ich denke, jawohl, genau das will ich. Ich will Gott hingegeben sein, ich will eine neue Denkweise haben, ich möchte meinen Leib hingeben, ich möchte Gottes Willen erkennen. Das ist der Traum eines jeden Christen, das ist der Traum eines jeden Ältesten für seine Gemeinde, das war der Traum des Paulus für die Römer. Und damit ein Christ diese Verse liest und sagt, ja logisch, genau das will ich, das will ich tun. Da müssen wir zurückgehen zu den Erbarmungen Gottes, weil aus den Erbarmungen Gottes diese Schlussfolgerung kommt. Und das möchte ich uns heute einmal zeigen. Diese ersten zwei Verse aus Römer 12, sie beschreiben uns also eine Frucht, die aus dem Evangelium erwächst. Und um diese Ermahnung von Paulus zu befolgen, müssen unsere Wurzeln in den ersten 11 Kapiteln liegen. Wir müssen sie kennen, wir müssen sie verstehen, wir müssen verstehen, wie sich daraus logischerweise ein Wandel in der Heiligung ergibt. Und ich möchte heute zeigen, wie sich jede einzelne Ermahnung in diesen zwei Versen auf diese 11 Kapitel bezieht, wie jede einzelne Ermahnung aus diesen 11 Kapiteln logisch wird und nachvollziehbar wird. Paulus, er ermahnt uns jetzt hier im Vers 1 dazu, dass wir unsere Leiber darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was unser vernünftiger Gottesdienst ist. Paulus hat eben gesagt, Grundlage dafür ist Kapitel 1 bis 11. Und er sagt uns hier, dass ein hingegebener Lebensstil die vernünftige und logische Konsequenz des Evangeliums ist. Und jetzt fragen wir uns einfach mal, lieber Paulus, was hast du uns denn in dem Evangelium über dieses Thema gesagt? Was hat Paulus in den ersten 11 Kapiteln gelehrt, worauf unsere vernünftige Reaktion ist, unseren Leib jetzt Gott darzustellen? Der Imperativ dieser Ermahnung ist, stell deinen Leib Gott dar. Stell dich Gott zur Verfügung. Gib dich ihm hin. Du sollst dich mit all deinen Fähigkeiten Gott ausliefern, so wie es Gott gefällt. Du sollst für Gott abgesondert sein. Und wenn wir jetzt einfach mal diese Aufforderung, diesen Imperativ, stellt euch dar, das ist das Verb hier, wenn wir diesen Imperativ einmal in den ersten 11 Kapiteln suchen werden, dann werden wir auf Römer 6 stoßen. Und da in Römer 6, da hat Paulus uns erklärt, dass die Darstellung unseres Körpers nur logisch und vernünftig ist. Ihr dürft einmal Kapitel 6 aufschlagen und ich möchte einmal ab Vers 11 lesen. Und bitte achtet mal beim Vorlesen auf diese Wörter, die Paulus hier in 12 Vers 1 verwendet. Achtet mal auf das Wort darstellen, auf das Wort heilig, auf das Wort lebendig. Ich lese Römer 6 ab Vers 11. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne! Total unlogisch. Wie kann man nur? Wisst ihr nicht, dass dass wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Ungehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit? Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, jetzt aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn ebenso, wie ihr eure Glieder dargestellt habt als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder dar als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Hier haben wir fünfmal den Ausdruck darstellen, zweimal den Ausdruck lebend oder lebendig und einmal am Ende das Wort Heiligkeit. Paulus verwendet also in seiner Ermahnung in Kapitel 12, Vers 1 dieselben Wörter, dieselbe Terminologie wie vorher im Kapitel 6. Es ist also eindeutig erkennbar, wie aus seiner Lehre im Kapitel 6 seine Ermahnung in Kapitel 12, Vers 1 resultiert. Kapitel 6 sagt uns, warum die Hingabe oder die Darstellung unseres Leibes in den Gottesdienst nur logisch ist. Paulus hat uns hier im Kapitel 6 gezeigt, dass wir Sklaven der Sünde waren. Wir mussten sündigen, wir waren gezwungen zu sündigen. Und von diesem Zwang des Sündigens, von dieser Herrschaft, sind wir frei geworden. Die Sünde wird nicht herrschen, Vers 14. Und dann stellt Paulus hier diese Frage, ob wir jetzt weiter sündigen sollen. Und er sagt, ausgeschlossen, undenkbar. Wäre total unlogisch. Ich laufe doch nicht zu meinem alten Sklaventreiber zurück, von dem ich befreit worden bin. Ich stelle meine Glieder jetzt doch nicht weiter meinem alten Herrn zur Verfügung, sondern ich stelle sie Gott dar, als ein heiliges und lebendiges Opfer. Das ist doch nur logisch, das ist doch das einzig Vernünftige, was ich tun kann. Seht ihr das? 12 Vers 1 sehen wir in Kapitel 6. Die Tatsache des Evangeliums, die Tatsache, dass du frei bist von der Sklaverei der Sünde, dass die Sünde nicht mehr herrschen wird, diese Wahrheit muss uns ein Ansporn sein, unseren Leib Gott hinzugeben. Wenn ein Gefangener seine Strafe abgesessen hat und ihm die Freiheit geschenkt wird und ihm die Gefängnistüren geöffnet werden, was würden wir von so einem Befreiten halten, der sagt, ach nö, hier habe ich mein Bett, hier kriege ich zu essen, ich bleib mal lieber hier. Wie dumm ist es, Freiheit zu bekommen und sie nicht zu nutzen? Ein Alkoholiker, der durch Gottes Gnade von seiner Trunksucht befreit wurde, der wäre doch nur unvernünftig, wenn er jetzt als Geretteter und Befreiter wieder seine alten Saufkumpels aufsucht, um weiter sich dem Alkoholgenuss hinzugeben. Wenn du als Kind Gottes von was auch immer befreit wurdest, von Spielsucht, vielleicht vom Entertainment, das dich gefangen genommen hat, und du hast in der früheren Zeit dein Leben verschwendet in diesen Dingen, dann ist es doch unvernünftig, als befreiter Mensch weiter darin zu leben. Dein altes Leben, es diente nur der Befriedigung deines Fleisches, wovon du befreit worden bist. Du hast gearbeitet, du hast Geld verdient, um es in deinen Lüsten zu vergeuden. Du darfst jetzt arbeiten und dein Geld gewinnbringend einsetzen, für die Versorgung deiner Familie, für das Reich Gottes. Du hast deine Zeit früher mit nichtigen Dingen verschwendet. Investiere sie jetzt in das Reich Gottes. Nimm teil am Leben der Gemeinde, diene seiner Gemeinde, investiere Zeit in deine Verantwortung, die du als Christ hast. Investiere Zeit als Vater in die Erziehung deiner Kinder. Lehre sie zu halten, was Jesus uns befohlen hat. So kannst du deine Zeit, deinen Leib Gott darbringen als dein lebendiges Opfer. Wenn Paulus hier von einem Opfer unseres Leibes spricht, dann zeigt uns das, dass ein Opfer immer mit einem gewissen Entbehren verbunden ist. Opfer zu bringen ist nicht immer einfach. Es kostet uns etwas und manchmal auch sehr, sehr viel. Unser sündiges Fleisch ist noch da, unser sündiges Fleisch will immer noch befriedigt werden. Deswegen empfinden wir in unserem Fleisch ein Opfer immer als eine Entbehrung. Deswegen ist Opferbringen immer mit einem inneren Kampf verbunden, so wie es Paulus uns dann in Kapitel 7 beschrieben hat. Dein innerer Mensch möchte vielleicht mit deinen Kindern abends die Bibel lesen. Du bist dazu befreit, das zu tun. Das ist dir möglich. Dein Fleisch möchte aber vielleicht lieber auf dem Sofa bleiben und sagt dir, dass du das nicht kannst oder sonst was. Du musst etwas opfern, um diese Freiheit zu ergreifen. Trotzdem sagt uns unsere Grundlage in Kapitel 6, dass wir von der Herrschaft der Sünde befreit sind. Wir können dem Heiligen Geist gehorchen. Wir können dieses Opfer bringen. Und es ist auch nur vernünftig, das zu tun, auch wenn es uns etwas kostet. Sollen wir in der Sünde verharren? Hat Paulus gefragt. Undenkbar. Sollst du jetzt jeden Abend weiter deine Zeit vergeuden, am Handy sitzen, sonst was machen? Ohne vielleicht mit deinen Kindern die Bibel zu lesen. Es ist nur ein Beispiel. Ihr könnt es auf alle möglichen Bereiche eures Lebens anwenden. Paulus sagt, das sei ferne, ausgeschlossen. Freunde, lasst uns unsere Freiheit von der Sünde voll ausnutzen, indem wir unsere Leiber Gott hingeben, auch wenn es uns etwas kostet. Das ist die Ermahnung von Paulus hier zur Hingabe durch die Erbarmung Gottes. Wir kommen zum Vers 2. Und jetzt wollen wir nach demselben Prinzip wie im Vers 1 einmal schauen, wo hat diese Ermahnung im Vers 2 seine Grundlage in den ersten 11 Kapiteln. Paulus schreibt im Vers 2, so seid nicht und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Paulus ermahnt uns durch die Erbarmung Gottes. Durch Römer 1 bis 11. Was ist hier im Vers 2 der Kern dieser Ermahnung von Paulus? Die Ermahnung von Paulus ist, wir sollen unseren Sinn verwandeln lassen. Anstatt der Welt gleich zu sein. Wir sollen uns verwandeln lassen, Entschuldigung. Wir sollen verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Sinnes. Und dieses Wörtchen sondern, das zeigt uns einen Gegensatz an, heißt, seinen Sinn verwandeln zu lassen, seinen Sinn erneuern zu lassen, ist das Gegenteil zu dem dieser Welt gleich zu bleiben oder gleich zu sein. Die Welt lässt ihren Sinn nicht erneuern. Und wir fragen uns jetzt wieder, Paulus, wo hast du uns im Evangelium in den ersten 11 Kapiteln die Grundlage dafür gegeben? Und das bringt uns zuerst ganz an den Anfang zu Römer 1, wo Paulus uns etwas über den Sinn dieser Welt sagt. Wir lesen einmal Römer 1 ab Vers 28. Da sagt Paulus über diese Welt, Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht gebührt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsam, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Darin ist diese Welt dahingegeben in die Nichtigkeit ihres Sinnes. Paulus, er hat in Römer 1 gezeigt, wie Gott sich dem Menschen durch die Schöpfung zu erkennen gibt. Der Mensch erkennt Gottes Wesen in der Schöpfung und er weigert sich, dieser Wahrheit zu gehorchen. Er hält diese Wahrheit nieder, indem er die Ungerechtigkeit seiner Begierde ausübt, und Gott reagiert darauf in seinem Zorn, in der Offenbarung seines Zorns, indem er den Menschen in diesem verdorbenen Denken fahren lässt. Er übergibt den Menschen seiner eigenen Vernunft, seiner eigenen Dummheit, könnten wir sagen. Und der Mensch, hingegeben in diesen verdorbenen Sinn, folgt seiner Begierde dann bis in das Verderben. So hat Paulus uns hier in Römer 1 den Zustand dieser Welt beschrieben. Und wenn Paulus in Kapitel 12, Vers 2 sagt, dass wir nicht gleichförmig sein sollen dieser Welt, dann heißt das, dass wir anders sein sollen als die Welt, wie sie uns da in Römer 1 beschrieben wurde. Paulus sagt uns hier, dass die Welt in ihrem verdorbenen Sinn dahingegeben ist. Das Denken dieser Welt ist durch ihre oder wird durch ihre sündige Begierde diktiert. Und als Christen lebten wir früher genauso in den Denkmustern dieser Welt. Wir waren auch dahingegeben in unserem verworfenen Sinn. Und wir werden auch nach der Bekehrung durch das Denken dieser dahingegebenen Gesinnung beeinflusst, weil wir in der Welt leben. In den Fragen der Kindererziehung zum Beispiel, wie wir es von Micha letzte Woche gehört haben, in Fragen der Sexualität, in allen ethischen Fragen des Lebens stehen wir unter dem Einfluss gottloser Weltanschauungen. Und wir Christen, wir laufen damit Gefahr, in unserem Denken, in unserem Sinn der Welt gleichförmig zu sein. Wir laufen Gefahr, so zu denken wie die Welt. Wir laufen Gefahr, dieselben Überzeugungen anzunehmen, wie die Welt sie hat. Und wir vergessen manchmal, dass das Denken dieser Welt dahingegeben ist in die Verdorbenheit. Und diese Tatsache, dass das Denken oder der Sinn dieser Welt dahingegeben ist, sie muss uns als Christen äußerst kritisch stimmen, dem Denken dieser Welt gegenüber. Wir sollen diese Denkweisen nicht übernehmen. Wir sollen nicht so denken wie die Welt. Und wenn wir jetzt weiter in die ersten 11 Kapitel schauen und uns fragen, was hat Paulus uns noch zum Thema der Gesinnung oder des Denkens gesagt, dann stoßen wir weiter auf Römer 7. Paulus hat in Römer 7 beschrieben, wie er durch das Gesetz von seiner Sünde, von seinem verdorbenen Denken überführt wurde. Er erkannte durch das Gesetz die Sünde als Sünde und er empfand auf einmal Abscheu gegen die Sünde. Da ist also durch das Gesetz etwas mit seinem Denken passiert. Der Heilige Geist hat das Denken durch das Gesetz überführt. Das beschreibt Paulus im Vers 21 im Kapitel 7, wo er sagt, ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist, in meinem Körper. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde. Vorher in Römer 1 haben wir die Welt gesehen, die in einem verdorbenen Sinn dahingegeben ist. Hier in Römer 7 zeigt uns Paulus einen wiedergeborenen Menschen, der mit seinem erneuerten Sinn das Verdorbene nicht mehr möchte, sondern Gefallen am Gesetz Gottes hat und das Gute tun möchte, nicht die Dinge, die wir vorher in Römer 1 gelesen haben. Das bedeutet, sein Sinn und sein Denken ist aus diesem Dahingegebensein befreit worden. Er muss jetzt nicht mehr so verdorben denken wie die Welt. Er hat jetzt Gefallen am Guten und am Richtigen. Das bedeutet jetzt aber leider nicht, dass unsere Festplatte der verdorbenen Gesinnung einfach platt gemacht wurde oder gelöscht wurde und unsere falschen Überzeugungen alle einfach vergessen sind. Unser Denken ist zwar befreit, aber nicht einfach gelöscht. Die Festplatte unserer Gesinnung war durch die Sünde wie durch einen Code gesperrt. Wir waren gefangen in diesem Denken, wir waren dahingegeben in diesem Denken. Wir konnten an die Software unseres Denkens nicht ran. Wir waren dahingegeben in unserem Sinn. Aber durch Gottes Erbarmen wurde diese Festplatte unseres Denkens entschlüsselt. Und wir haben jetzt Zugang zu diesem Denken. Du darfst jetzt löschen, du darfst jetzt ändern, du darfst dir endlich eine neue Software holen. Aber leider machen so viele Christen das nicht. Und an diesem Punkt setzt die Ermahnung jetzt aus Kapitel 12, Vers 2 an, wenn Paulus sagt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und jetzt sehen wir wieder, diese Ermahnung können wir nur folgen durch das Erbarmen aus Kapitel 1 bis 11. Unser Denken war dahingegeben, Römer 1. Unser Denken ist befreit worden, Römer 7. Und deswegen ist es doch nur vernünftig, jetzt unseren Sinn erneuern zu lassen. Du warst früher hingegeben in der Nichtigkeit deines Sinnes. Jetzt sollst du dich verwandeln lassen durch die Erneuerung deines Sinnes. Bevor wir jetzt genau darauf eingehen, wie diese Erneuerung des Sinnes funktioniert, möchte ich einmal genau auf den Wortlaut hier im Vers 2 hinweisen. Paulus, er sagt hier nicht, lass deinen Sinn verwandeln. Paulus sagt, werdet verwandelt. Und wie soll ich verwandelt werden? Durch die Erneuerung des Sinnes. Das heißt, ich selbst muss verwandelt werden. Er sagt, werde verwandelt. Er meint mich als ganze Person. Ich muss anders werden. Ich muss verwandelt werden. Deswegen gibt die Schlachter 2000 es hier wieder mit, lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Ich muss nicht nur anders denken, ich muss anders sein. Ich muss in einen anderen Menschen verwandelt werden. Ihr habt es bestimmt schon einmal gehört, dieses Wort verwandeln ist im Griechischen Metamorphose. Raupe wird zum Schmetterling. Mein Wesen war in der Sünde wie eine hässliche Raupe. Und mein Wesen, ich als Person, ich muss zu einem schönen Schmetterling werden. Du sollst anders sein, du sollst anders werden, als du vorher warst. Du sollst nicht so bleiben, wie du warst. Römer 6, Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Dieser Vers beschreibt die Metamorphose Jesu Christi. Paulus sagt hier, dass wir mit Christus zusammen durch diese Metamorphose gegangen sind. So wie im Kokon die Raupe, ein Schmetterling entsteht, so muss in unserer Metamorphose mit Christus ein neuer Mensch entstehen, der in Neuheit des Lebens wandelt. Und diese Verwandlung unseres Wesens geschieht durch die Erneuerung unseres Denkens, durch die Erneuerung unseres Sinnes. Anders zu werden oder anders zu sein beginnt in unserem Denken. So wie du früher gedacht hast, sollst du nicht weiter denken. Dein Denken muss neu werden. Du musst alte Überzeugungen ablegen, du musst neue Überzeugungen annehmen. Das bedeutet, dass jeder Christ grundsätzlich die Bereitschaft des Umdenkens vorweisen muss. Christen müssen belehrbare Menschen sein, die bereit sind, ihr Denken unter das Licht der Bibel zu stellen, um falsche Überzeugungen ans Licht zu bringen und richtige Überzeugungen anzunehmen. Und damit haben wir jetzt schon gesagt, wie oder wodurch unser Denken neu wird. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Wahrheit der Bibel ist die neue Software, die jetzt auf unsere entsperrte Festplatte aufgespielt werden muss. Und dafür müssen wir unser Denken mit der Bibel verbinden. Wir müssen unser Denken in den Einfluss der biblischen Wahrheit bringen. Wir müssen sie lesen, wir müssen sie studieren, wir müssen sie auswendig lernen, wir müssen sie hören, wir müssen sie gelehrt bekommen, wir müssen sie erklärt bekommen, wir müssen in der Gemeinde darüber reden. Wir müssen darüber nachsinnen, um unser Denken zu erneuern. Wir müssen unser Denken buchstäblich einer Gehirnwäsche des Wortes unterziehen. Unsere alten, verdorbenen Denkmuster müssen ausgewaschen werden aus unserem Denken durch das Wort. Psalm 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und was er tut, das gelingt ihm. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind zerstreut. Der Mann, der Lust hat am Gesetz des Herrn, der ist ein anderer Mann. Der ist nicht gleichförmig dem Gottlosen. Er ist so wie der Baum am Bach, fruchtbar mit saftigen Blättern im Gegensatz zu dem verstrockneten Spreu, das einfach so vom Wind durch die Gegend fliegt. Diese Verwandlung geschieht durch Gottes Wort. Gottes Wort verwandelt mein Denken und damit mein Wesen. Dann sagt uns hier Paulus weiter im Vers 2, dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist laut dem Zusammenhang hier das Ergebnis eines erneuerten Denkens. Durch den Erneuerungsprozess des Denkens werden wir dazu befähigt, zu prüfen, was Gottes Wille ist. Wir setzen uns dem Einfluss des Wortes aus, unser Denken wird verändert und wir erkennen, was Gottes Wille für unser Leben ist. Das ist genau das, was Paulus hier mit den Römern macht. Er belehrt sie 11 Kapitel lang über die Theologie der Errettung. Wir haben in der Vergangenheit in diesen Kapiteln immer wieder gesehen, wie Paulus in diesen 11 Kapiteln durch Fragen zum Mitdenken anregt. Die Lehre appelliert an unseren Verstand und unser Denken, um unser Denken zu korrigieren. Paulus hat immer wieder die Gegenargumente ins Feld geführt, um sie zu entkräften, um unser Denken zu korrigieren, um falsche Schlüsse aus dem Evangelium zu widerlegen. Und nach dieser Belehrung folgt hier die Ermahnung, sich dem Herrn hinzugeben, weil das nur vernünftig ist. Unser Denken muss durch die ersten 11 Kapitel erneuert worden sein, um zu erkennen, dass diese Ermahnung jetzt der Wille Gottes ist. Ich komme zum Schluss. Ich möchte abschließend wieder zeigen, was Paulus damals mit diesen Worten beabsichtigt hat und auch was sie für uns bedeuten. Ich habe schon einige Anwendungen gegeben. Paulus, er hat in diesen 2 Versen die Römer durch die Erbarmungen Gottes ermahnt. Paulus, er hat im ersten Teil zum einen gezeigt, dass wir von der Sünde befreit sind, um das Richtige tun zu können. Du bist jetzt frei, deinen Körper mit seinen Fähigkeiten Gott hinzugeben. Zum anderen haben wir jetzt gesehen, dass auch unser Denken befreit worden ist von einem Dahingegebensein in der Nichtigkeit. Du bist also auch in deinem Denken frei, dich erneuern zu lassen. Du bist also durch Gottes Erbarmen dazu befreit worden, das Richtige zu tun und auch das Richtige zu denken. Du darfst jetzt Gott das Opfer deines Leibes darbringen und du darfst dein Denken durch sein Wort erneuern lassen. Und diese beiden Aspekte, an das Denken und an das Handeln, machen einen neuen Menschen. Sie machen ein neues Wesen. Freunde, ist uns klar, dass wir anders werden müssen. Wir müssen verwandelt werden. Der alte Bernie, der muss verwandelt werden. Das muss ein komplett neuer Bernie werden. Raupe muss zum Schmetterling werden. Wir sind mit Christus durch die Metamorphose seines Todes gegangen, um in Neuheit des Lebens zu wandeln. Wandelst du in dieser Neuheit? Bist du dabei, dein Denken ständig verändern zu lassen? Bist du dabei, deinen Körper dem Herrn darzustellen? Aufgrund dieses Erbarmens, was Paulus uns gezeigt hat, ist das nur das Vernünftigste, was du tun kannst. Wenn wir nochmal auf den Zusammenhang dieser beiden Verse schauen, wo Paulus sagt, stellt euch da und werdet verwandelt. Stell dich da mit deinem Körper, werde verwandelt durch dein anderes Denken. Und das zeigt uns, dass die Erneuerung des Denkens immer der Verwandlung vorausgeht. Durch die Veränderung unseres Denkens verändern sich unsere Einstellungen, unsere Überzeugungen und gleichzeitig sollen wir daran arbeiten, unseren Charakter, unser Verhalten zu disziplinieren, indem wir unser Fleisch kreuzigen und Gott als Opfer darbringen. Durch verändertes Denken, durch veränderte Theologie zu einem verwandelten Menschen. Das ist Paulus Ermahnung auf Grundlage des Evangeliums. Freunde, wir brauchen das Evangelium, um verwandelt zu werden. Amen.